Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jungs haben mehr Probleme in der Schule. Sie sind schneller gewalttätig. Männer sterben statistisch gesehen früher als Frauen. Es erkranken neuerdings auch Buben an Magersucht. Und die Zeugungsfähigkeit der Männer in unseren Breitengraden nimmt ab. Was ist los? Sind die Männer in der Krise? Sind sie jetzt die Opfer der Gesellschaft? Ja, sagen die Antifeministen. Der Mann leidet immer mehr unter der feminisierten Gesellschaft. Nein, sagen all jene, die das traditionelle Rollenbild erfolgreich verkörpern. Und jein, sagt zum Beispiel der frisch designierte Männerbeauftragte des Kantons Zürich, Markus Theunert. Ihm gegenüber jetzt in der Kontextdebatte Markus Somm, Familienvater und Chefredaktor der Basler Zeitung. Das Gespräch leitet Katharina Kirchenmann.
Es geht um die Männer. Es geht um die Männer aus der Sicht der Männer in dieser Debatte. Markus Somm, Markus Theunert, wie ist Ihr Eindruck? Wie geht es den Männern im Moment in der Schweiz?
Den Männern geht es immer etwa gleich gut oder gleich schlecht, würde ich behaupten. Ich glaube, es gibt einen Diskurs über die Männernot, aber da habe ich das Gefühl, das ist herbeigeschrieben und herbeigeredet. Ich sehe nicht, dass die Männer größere Probleme hätten in ihrem Leben und in der Gesellschaft als vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren.
Andere?
Sicher andere Probleme, aber ich meine, vor 50 Jahren mussten wir noch in den Krieg ziehen, also wir nicht in der Schweiz, aber andere Länder, und heute haben wir sicher andere Herausforderungen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man sagen kann, ja, dem Mann geht es jetzt ganz speziell schlecht oder es ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich nicht.
Markus Theunert, was sagen Sie?
Es gibt viele Männer, die unter hohen Belastungen leiden. Ich finde es ein bisschen heikel, so diese Befindlichkeitsfrage zu stellen, weil es weniger eine Frage der subjektiven Befindlichkeit ist, als mehr der Fakten und Zahlen. Wenn wir beispielsweise anschauen, wie sich die Arbeitsrealität entwickelt, dann können wir feststellen, die Arbeitsbelastung beispielsweise der jungen Väter hat sich in den letzten 10 Jahren von 64 auf 73 Stunden erhöht, also rund 8 Stunden mehr Aufwand. Sie arbeiten gleich viel gegen Geld, machen aber mehr zu Hause und für die Familie. Das heißt, bei den Männern schlägt ein Vereinbarkeitsproblem durch. Sie wollen nach wie vor volle Performance bringen im Beruf, aber gleichzeitig auch die neuen Anforderungen als engagierte Väter, als fürsorgliche und einfühlsame Partner und Liebhaber sein. Und diese Doppelbelastung führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Da sind die Fakten sehr eindeutig. Die Zahl der Suizide 3-mal so hoch, die Zahl der Herzinfarkte 5-mal so hoch. Diese Liste ließe sich lange fortsetzen. Und von dem her müssen wir uns schon die Frage stellen, ob das, was den Männern an gesellschaftlicher Rolle zugemutet wird, nachhaltig ist.
Markus Somm, Sie haben das gehört. Sie leben selber ein Leben mit Familie und Beruf. Sie haben 5 Kinder und Sie haben einen anspruchsvollen Beruf. Wie schaffen Sie das?
Gut, ich möchte jetzt nicht gar groß über mein Privatleben reden, aber ich finde grundsätzlich, wenn ich das höre, was Herr Theunert gesagt hat, dafür, das würde ich alles schon mal sehr, sehr in Frage stellen. Also ich meine, es ist völlig klar, dass der Mann heute wahrscheinlich mehr im Haushalt macht als vor 50 oder 100 Jahren. Aber erstens muss man sehen, dass vor 100 Jahren wurde sehr viel mehr gearbeitet gegen Geld zum Beispiel. Andererseits hatten die Männer damals noch ganz andere Verpflichtungen, von denen wir uns heute gar nichts mehr vorstellen können. Zum Beispiel Militär, sie hatten aber auch im Verein, in der Partei. Ich meine, gerade die Schweiz ist ja ein Land des Milizsystems, wo die Männer früher aus meiner Sicht viel stärker engagiert waren für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft als heute. Heute haben die Männer wahrscheinlich so viel Freizeit wie noch nie in ihrem Leben oder in der Geschichte, was aber auch für die Frauen gilt. Ich meine, es ist ja klar, wir sind extrem reiche Gesellschaften. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie reich wir sind. Wenn wir die ganze Weltgeschichte anschauen, wir waren noch nie so reich. Deswegen haben wir teilweise gewisse zivilisatorische Probleme. Das führt dann vielleicht zu vermehrten Suizid oder führt zu mehr Herzinfarkten. Aber ich habe das Gefühl, sehr viele Herzinfarkte sind vielleicht auch dadurch bedingt, dass die Leute einfach weniger gut oder gesund leben, weil wir sind so reich. Wir können uns sehr viele Sachen leisten, die eben auch nicht gesund sind. Also von daher würde ich all diese Studien und diese sogenannten Fakten ein bisschen in Zweifel ziehen.
Ich möchte doch noch kurz darauf zurückkommen. Sie brauchen nicht aus Ihrem Privatleben zu plaudern. Trotzdem, Ihre Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren, die sind intakt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, meine Frau arbeitet auch, wir haben aber Hilfe, wir haben jemanden angestellt, der zu den Kindern schaut und so weiter. Also ich finde natürlich, selbstverständlich sind wir sehr belastet, das ist klar, aber es ist unsere Wahl, das wollten wir, andere Leute machen es anders, das ist ihr gutes Recht, aber ich finde nicht, dass man daraus einen gesellschaftlichen Notstand ableiten kann. Es ist völlig klar, es gibt gewisse Leute, die halt sehr gern sehr viel Belastung haben, dazu gehöre ich, dazu gehört auch meine Frau, und es gibt andere Leute, die ein bisschen weniger Belastung wollen, aber wir haben sehr viele Optionen.
Sie können aber auch nicht aus Ihrer persönlichen Lebenssituation als gut ausgebildeter, sehr gut verdienender Geschäftsmann eine allgemein gesellschaftlich gültige Diagnose ableiten. Also Sie sind reich, nicht? Wir sind reich oder alle sind reich?
Erstens bin ich nicht reich und zweitens, das ist nicht der Punkt. Ich habe nicht gesagt, so wie ich lebe, müssen alle leben und können alle leben. Ich habe nur gesagt, also Sie hat mich auch gefragt persönlich, ja. Wie schaffen Sie das?
Der Punkt ist, wie viel Wahlfreiheit besteht. Und die Wahlfreiheit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere die Wahlfreiheit, eine Nanny oder sonstige Unterstützung anzustellen, hängt ganz direkt mit dem Einkommen zusammen. Väter, die nicht zu den Gutverdienenden gehören, die haben weder die Möglichkeit, ihr Pensum zu reduzieren, noch die Möglichkeit, sonst Entlastung zu suchen. Und das führt dazu, dass die Väter dann halt noch mehr als die Frauen belastet und entfremdet sind von den Kindern.
Ja, dann kann man sich anders organisieren. Alle Leute haben Eltern. Alle Leute haben Eltern, es gibt Tagesmütter, die sind nicht so teuer, es gibt Kinderkrippen, da kann man auch auswählen. Also ich meine, gerade weil ich viele Kinder habe, wir haben das Betreuungsproblem immer zu lösen und ich war früher normaler Redaktor, also nicht, dass ich da auch gut ein guter Lohn, aber ich sage, ich gehöre jetzt nicht zu den Top 1% dieser Bevölkerung.
Trotzdem behaupte ich, dass wir von einer ökonomischen und bildungsmäßigen Oberschicht eigentlich sprechen. Also man sagt auch nicht, es braucht Quoten bei den Kranführern zum Beispiel. Es braucht Quoten in der obersten Chefetage.
Gut, aber gerade in diesen Schichten, die Sie ansprechen, ist es noch sehr weit verbreitet, dass die Frauen zu Hause bleiben. Das hat auch mit dem Wohlstand zu tun in diesem Land, dass wir uns das noch leisten können. In anderen Ländern können sich die Leute das nicht mehr leisten.
Das stimmt so einfach nicht. Die Erwerbsbeteiligung der Frauen ist massiv gestiegen. Einerseits, weil wir mit der Gleichstellung vorwärts machen, glücklicherweise. Andererseits aber ganz einfach, weil das Einkommen des Mannes nicht mehr reicht. Das Durchschnittseinkommen des Schweizer Mannes beträgt irgendetwas zwischen 5.000 und 6.000 Franken und das reicht nicht, um eine vierköpfige Familie zu ernähren.
Gut, kommen wir zurück zu der Befindlichkeit der Männer oder zum Zustand der Männer in der Schweiz. In der Werbung gibt es ja die Tendenz, dass Darstellungen kommen von Frauen, die zum Beispiel in der Migros ihren Einkaufswagen schieben. Es sitzt ein Mann drin und der Text dazu ist, bringen Sie Ihre alten Flaschen ruhig zurück. Zeichnet sich da eine gesellschaftliche Tendenz ab, dass das Männliche, die männlichen Tugenden abgewertet werden, dass er zum Trottel gemacht wird?
Also grundsätzlich werden natürlich diese Leute hochgenommen, die mächtig sind. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn Männer in der Werbung ironisiert werden oder lächerlich gemacht werden, ist das eher ein Hinweis darauf, dass die Männer natürlich immer noch über eine sehr starke Position in unserer Gesellschaft verfügen. Das ist meiner Meinung nach völlig unbestreitbar.
Markus Theunert, was sagen Sie da?
Es ist unbestreitbar, dass die Männer, was die Verteilung von Einkommen, Geld und Macht angeht, nach wie vor privilegiert sind. Daraus einen Freipass abzuleiten, dass man Männer verunglimpfen darf oder beispielsweise jetzt so als Witzfiguren in der Werbung inszenieren darf, finde ich, dass diesen Zusammenhang sehe ich nicht. Mich stört das, ich muss es sagen. Ich finde, das ist eine Abwertung. Ich kann dem auch noch irgendwo etwas, also ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren und super ernst tun. Mir scheinen die subtilen Abwertungen fast gemeiner oder schwieriger. Ich möchte ein Beispiel geben. Eine Kinderkrippe stellt einen jungen Kleinkinderzieher an und macht dies, indem sie gleichzeitig allen Eltern ein Schreiben schickt mit der Information, wir garantieren Ihnen, dass dieser Kleinkinderzieher Ihr Kind nicht körperlich berühren wird. Der kann seinen Job nicht machen, wenn er nicht in der Lage ist, ein Kleinkind...
Das ist ein Beispiel aus der Realität.
Das ist ein Beispiel aus der Realität. Dort haben wir eine Abwertung des Männlichen insofern, als dass ein Generalverdacht formuliert wird, suggeriert wird, wonach jedem männlichen Kleinkinderzieher zuzumuten ist, dass er sexuell übergriffig ist. Und das ist eine Verunglimpfung, die ich schon deutlich empörend finde.
Also man ruft den Mann und wenn er da ist, schreit man nach der Polizei. Markus Sohn, was sagen Sie zu sowas?
Ja gut, ich verstehe das, dass gewisse Eltern haben vielleicht Bedenken und dann will man diese Bedenken ein bisschen zerstreuen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Für den einzelnen Erzieher war das sicher unangenehm, aber ich meine, es ist klar, wenn man als Mann in einen Beruf geht, wo es seit Jahrzehnten halt nur Frauen gab, und dann gehört das auch dazu, dass man das Gefühl hat, kleine Kinder sind halt eher die Domäne der Frauen, da muss man halt die Eltern ein bisschen beruhigen und ihnen da irgendwo
es wurde nicht
erklären,
beruhigt.
Warum das, oder es wird, ja,
es wurde nicht gewisse, beruhigt, es wurde gesagt, ja gut, aber sind ja dieser die Mann wird seine Tätigkeit nur sehr selektiv ausfüllen. Sie können ein kleines Kind nicht betreuen, ohne Körperkontakt zu haben. Das ist das Wesen eines kleinen Kindes, dass es Körperkontakt sucht.
Gut. Das ist sicher dumm.
Sie haben vorhin gesagt, diese Abwertung in der Werbung, das stört Sie eigentlich nicht, weil Sie finden, man wertet die Mächtigen ab.
Ich würde einfach grundsätzlich davor warnen, dass man Humor und Ironie einfach praktisch unter Verbote stellt, oder? Deswegen stört mich das. Ich finde, in der Werbung, da soll sehr viel erlaubt sein. Das finde ich nicht so ein Problem. Aber was die Abwertung der Männer betrifft, was ich eher interessant finde, ist, ich würde sagen, es gibt durchaus einen öffentlichen Diskurs, wo gewisse traditionell männliche Tugenden, man muss aufpassen, was man da darunter versteht, weil grundsätzlich sind Pauschalisierungen, die ich jetzt bringe, und da gibt's immer Ausnahmen, sehr viele Ausnahmen, aber es ist sicher so, dass die klassischen traditionellen männlichen Tugenden, die werden in der Gesellschaft, vor allem in den Medien, also da spreche ich vor allem uns Journalisten an, ganz sicher nicht gefeiert, was vielleicht vor 100 Jahren ein bisschen anders war. Was ich aber pervers finde, ist, dass diese gleichen männlichen Tugenden, die sind immer noch extrem wichtig, die werden enorm prämiert. Also ich meine, der Grund, warum sehr viele Männer so viel verdienen, hat genau damit zu tun, dass sie in Berufen sind, wo gewisse Fähigkeiten, die traditionellerweise Männer mehr hatten als Frauen, sehr stark gefragt sind. Und deswegen werden die Leute auch sehr hoch entlohnt. Und ich glaube, diese Diskrepanz ist insofern ein Problem, dass man im öffentlichen Diskurs so tut, als wären diese männlichen Tugenden überhaupt nicht mehr wichtig und wären die völlig veraltet und überholt, aber gleichzeitig unsere Wirtschaft, unsere Politik, unsere Medien, überall, wo es dann um die Wurst geht, sind die gleichen männlichen Eigenschaften, also traditionell männlichen Eigenschaften, nach wie vor sehr wichtig. Und ich finde das insofern ein Problem, dass man die Realität, wie sie ist, nicht mehr darstellt und so eine normative Realität darstellt, so soll es eigentlich sein, aber eigentlich ist es natürlich überhaupt nicht so. Wir leben so in einer Mickey-Maus-Welt der weiblichen Tugend, die wir dann loben und feiern, eben soziale Kompetenz, und wir machen Kompromisse und wir sind alle lieb miteinander, und gleichzeitig die Welt ist ganz anders. Die Welt funktioniert eigentlich immer noch mehr oder weniger nach den gleichen Regeln wie vor Hunderttausenden von Jahren.
Also die Feminisierung der Gesellschaft ist eigentlich nicht wirklich angekommen. Es ist nur schöner Lack. Markus Theuner, was meinen Sie dazu?
Ja, je dünner die Luft wird und umso knapper die Güter, umso härter werden die Bandagen, mit denen gefochten wird. Ich teile die Einschätzung von Herrn Somm insofern, als dass ich auch feststelle, dass dort, wo es wirklich um politische oder ökonomisch ganz direkt wirksame Entscheidungen geht, mit Ellenbogen gefochten wird und nicht mit Ich-Botschaften und weiblich konnotierten Kommunikationsfähigkeiten. Ich möchte zum Punkt Wertschätzung des Männlichen ein Stück weit die Einschätzung von Herrn Somm durchaus teilen. Ich möchte das Beispiel der Erwerbsarbeit nennen. Es ist heute so, dass der Mann trotz allen gleichstellungspolitischen Bemühungen immer noch im Normalfall, in der Regel, also in weit über 90% der Fälle, die Haupternährerlast für die Familie trägt. Gleichstellungspolitisch kann man das kritisieren, wenn wir sagen, wir wollen eine faire, geschlechtergerechte Verteilung von Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit. Und gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig, dass wir nicht bei dieser Defizitorientierung feststecken, uns festzurren lassen, sondern auch sehen, da wird ganz viel geleistet von männlicher Seite, viel Arbeit gemacht, viel Druck auf die Schultern geladen, die Belastung in einem doch immer kompetitiver werdenden Erwerbsumfeld zu einem großen Teil von den Männern getragen. Und dort finde ich es wichtig, dass die Männer auch eine gewisse Wertschätzung für das verlangen, was sie leisten.
Aber das ist mir viel zu wehleidig. Also ich finde die Wertschätzung...
Was ist daran wehleidig, Herr Somm?
Es ist wehleidig, wenn wir Männer, die immer noch weltweit gesehen in allen wichtigen, mächtigen Positionen stecken, wir sind immer noch die, die viel mehr Einkommen machen, wir sind immer noch die, wenn es um die Wurst geht, das habe ich vorher schon erwähnt, eigentlich sich durchsetzen, dann finde ich das komisch, dass wir nachher noch sagen, ja, und die Belastung ist für uns langsam schon unerträglich. Das ist unsere Wahl. Ich finde, was Sie auch von der Gleichstellungspolitik gesagt haben, ich bin absolut der Meinung, dass Frauen und Männer machen sollen, was sie wollen. Sie sollen berufstätig sein, wenn sie wollen, sie sollen zu Hause bleiben, wenn sie wollen. Völlig egal, Was heißt, wenn sie können? Es ist nicht eine Staatsaufgabe, den Leuten ihr privates Leben zu ermöglichen. Jeder hat seine private Wahl. Ich finde ganz wichtig, dass die Männer und die Frauen frei entscheiden können, wie sie leben wollen.
Da sind wir uns vollkommen einig.
Wenn die Männer wählen.
Mit der Wahlfreiheit ist es nicht so weit her. Sie unterstellen eine Pseudo-Wahlfreiheit.
Wo denn?
Konkretes Beispiel, der Mann verdient 8% mehr im Schnitt. Da können Sie natürlich sagen, ja, es ist ja jedem Paar überlassen, ob der Mann, wenn das Kind auf der Welt ist, arbeiten geht oder die Frau oder wie die Verteilung sein soll. Ist es aber nicht. Es ist durch diese Lohndiskrepanz eine pseudorationale Entscheidung, dass die Ernährerfalle zuschnappt, dass der Mann mehr arbeiten geht, dass die Frau reduziert, mit dem Effekt, dass die Lohnschere immer weiter aufgeht und einfach nicht mehr zusammenkommt. Dort ist ihre Wahlfreiheit ein Phantom.
Ich sehe doch das bei uns in den Medien. Ganz klassisch. Und natürlich, die Journalisten gehören eher zu den Besserverdienenden. Das ist völlig klar. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Frau ihr Pensum reduziert, weil sie sagt, mein Mann verdient mehr im Journalismus. Es ist einfach nicht so. In einer Zeitung zum Beispiel, da kenne ich mich aus, es gibt keine 28-jährige Frau, die weniger verdient als der 28-jährige Mann. Es ist die Frauen,
die
sehr viele Frauen reduzieren,
genau,
weil sie das
mit,
wollen.
Mit 30 geht die Schere auf.
Und sehr viele Männer wollen 100% arbeiten, weil sie das wollen. Und wenn sie das wählen, dann sollen sie sich nachher nicht beklagen.
Ich möchte ganz kurz, einfach kurz sein Argumentationsmuster anschauen. Was er macht, ist eine Privatisierungsgeschichte. Er sagt, ja, das Geschlechtliche, das entfaltet sich irgendwie im privaten Persönlichen, das hat mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder staatlichen Regulierungen gar nichts zu tun und kommt dann in der Schlussfolgerung darauf, dass es keine Gleichstellungs- oder Geschlechterpolitik braucht, weil sich das in einem vollkommen luftleeren Raum entfaltet. Es gibt keinen geschlechtsneutralen Staat, keine geschlechtsneutrale Politik. Das, was an gesellschaftlichen Bildern vorhanden ist und an gesellschaftlichen politischen Rahmenbedingungen, beispielsweise Väterzeit, das wirkt.
Also wir sind mitten in der Kontextdebatte auf DRS2 zur Frage, ob der Schweizer Mann in der Krise steckt. Das diskutieren Markus Somm, Chefredaktor der Basler Zeitung und Familienvater und der designierte erste Männerbeauftragte des Kantons Zürich, Markus Teunert. Noch einmal zurück, Markus Somm, machen Sie es nicht ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, wenn jemand seine Anliegen formuliert, dass er auch gleich jammert?
Ja, es geht ja nicht um Anliegen. Es geht darum, dass man sich beklagt über Belastung, dass man sagt, ja, die Belastung ist zu groß. Und wenn die Belastung die eigene Wahl ist, dann muss ich sagen, habe ich nicht sehr viel Verständnis. Und zweitens, ich will nicht, dass die Männer, nachdem wir die Frauen zu Opfern und Patientinnen gemacht haben der Politik, will ich nicht, dass die Männer auch noch als Opfer anerkannt werden oder entdeckt werden, weil es geht natürlich in solchen Kreisen immer um das Gleiche, dass der Staat eine neue Aufgabe bekommt und irgendwas machen muss, wo eigentlich gar kein Problem vorliegt.
Was Herr Somm tut, ist das, was in der Fachterminologie die Reproduktion der hegemonialen Männlichkeit genannt wird, nämlich definieren, was ein richtiger Mann ist, nämlich der, der leistet, natürlich frei. Freiwillig leistet, der auch über seine eigenen Grenzen hinausgeht, der vielleicht halt krank wird, der aber ganz sicher den Preis, den er dafür bezahlt, nicht thematisiert, der keine Anliegen formuliert und wenn er es doch tut, dann ist er eben ein Jammeri.
Sie haben ein sehr, wie soll ich sagen, ein gönnerhaftes Bild vom Menschen. Der Mensch kann selber entscheiden, was er will. Da müssen Sie ihn nicht an die Hand nehmen und sagen, du bist doch ein Mann, du musst dich jetzt belastet fühlen. Wenn der Mann sich nicht belastet fühlt, dann soll er sich nicht beklagen. Absolut. Wenn er sich beklagt, dann ist er meiner Meinung nach ein wehleidiger Mann.
Gut, Kanton Zürich hat entschieden, einen Männerbeauftragten anzustellen. Sie sind designiert dafür, Markus Teunert. Ab Mitte des Jahres, ab Juli, werden Sie diesen Job machen. Was wird Ihr Auftrag sein?
Mein erster Auftrag wird sein, zu schauen, was die Anliegen des Kantons Zürich sind im Bereich der gleichstellungspolitischen Beteiligung der jungen Männer und Väter. Wenn wir schauen, was sind die Bedürfnisse, Anliegen, Wünsche von Männern, das haben wir Ergebnisse aus Untersuchungen, beispielsweise eine repräsentative Studie aus dem Kanton St. Gallen aus dem letzten Jahr. 90% der Männer sagen, wir möchten flexibler arbeiten, wir möchten weniger arbeiten und wir sind bereit, Lohneinbußen dafür in Kauf zu nehmen. Das sind Anliegen, die Männer haben und die sie, wenn sie nicht in einem sie kritisch beäugenden Umfeld gefragt werden, auch äußern. 13,6% der Männer tun es tatsächlich, dass sie nicht Vollzeit arbeiten. Wir haben also eine enorme Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit und es wird Aufgabe aller gleichstellungsorientierten Männer und Frauen sein, diese Kluft zu überbrücken.
Also wenn man einen Gleichstellungsbeauftragten einsetzt, heißt das, dass die Männer das nicht selber können. Warum tun sie es nicht?
Es ist vielschichtig, warum dieser Graben zwischen Wunsch und Wirklichkeit, was die Erwerbsrealität der Männer angeht, besteht. Ein wichtiges Standbein ist die psychologische Ebene, klar. Leistung ist ein zentraler Pfeiler männlicher Identität. Wenn ich 100% arbeite, bin ich 100% wert. Und wenn ich nur noch 50% arbeite, dann habe ich ein Selbstwertproblem. Aus Untersuchungen ist zu vermuten, dass noch gewichtiger der Faktor des sogenannten homosozialen Drucks ist. Also konkret die schrägen Blicke der Mitarbeiter, der Kollegen und der direkten Vorgesetzten.
Unter den Männern wird das nicht
gutiert. Genau. Es ist tatsächlich so, wenn ein Unternehmen einen Vaterschaftsurlaub anbietet, beziehen den keineswegs alle Männer. Daraus abzuleiten, dass es kein Bedürfnis danach gibt, ist aber trotzdem ein Kurzschluss. Es ist zentral eine Frage der Betriebskultur, ob alltagsneues väterliches Engagement wertgeschätzt wird oder eben abgewertet wird. Und das sind Hürden, die subtil wirksam sind, aber sie sind wirksam und dort besteht eben die von Ihnen genannte Wahlfreiheit keineswegs.
Markus Sohn, Sie haben diesen biologistischen Ansatz, dass eigentlich Frau und Mann determiniert sind durch ihre Biologie. Wie begründen Sie das?
Ja gut, das ist jetzt ein bisschen polemisch formuliert. Erstens würde ich biologistisch zurückweisen. Es geht nicht um biologistisch, sondern es geht darum, dass ich der Meinung bin, ich bin auch Historiker, den Menschen gibt es so in dieser Form etwa seit 100.000 Jahren, da gibt es gewisse Verhaltensweisen, die sind unterschiedlich von Geschlecht zu Geschlecht, teilweise hat es mit der Biologie zu tun, teilweise mit der Kultur, spielt keine Rolle, aber das sind einfach sehr, sehr alte Verhaltensweisen, die bleiben und zum Beispiel, also die können schon sich verändern, aber sicher nicht in 20 Jahren, wir haben seit 1968 den Feminismus erlebt und wir haben jetzt vielleicht eine Männerbewegung, die ist 20 Jahre alt, da müssen wir also noch einige Jahrhunderte oder einige Jahrtausende warten, bis sich da diese Verhaltensweisen ändern würden.
Aber wir sind mehr als unsere Biologie. Also ich meine, Sie...
Sind Sie sicher? Sind ja, haben Sie schon mal
Sie
Hunger gehabt?
Sie stürzen sich ja auch nicht auf jede Frau, die Ihnen gefällt,
nein,
weil
hey,
es einen Sexualtrieb gibt.
Aber wenn Sie schauen, wie wichtig... Nein, aber Sexualtrieb ist doch immer noch extrem wichtig. Ja, natürlich, aber es ist ja immer, wie soll ich sagen, ein Wechselspiel zwischen Kultur und Biologie. Aber die biologischen Grundsätze sind ganz entscheidend. Also es geht zum Beispiel auch darum, wie man arbeitet. Die Männer haben Hunderttausende von Jahren eher gejagt und die Frauen eher gesammelt. Es gibt da gewisse Unterschiede. Es gibt auch Gesellschaften, wo mehr gesammelt wurde von beiden Geschlechtern, aber tendenziell waren die Männer eher Jäger und die Frauen eher Sammler. Das führt zu einem ganz anderen Energieeinsatz und das kann man bei den jungen Buben beobachten. Buben sind meiner Meinung nach zum Beispiel eher energieeffizient veranlagt, also es geht, beim Jagen geht es so, dass man relativ lange wartet und dann sehr schnell sehr viel machen muss. Und beim Sammeln geht es darum, dass man sehr ausdauernd ist, dass man sehr lange an einer gleichen Arbeit ist, aber da gibt es keine Peaks in dem Sinne wie bei der Jagd. Jetzt muss ich sagen, das sieht man auch bei den Männern nach wie vor. Männer sind sehr viel stärker deadline-orientiert als Frauen. Männer haben das auch sehr gern, diesen Kick, aber dann liegen sie auch wieder tagelang herum. Das sind sehr alte Verhaltensmuster, die aus unserer evolutionsbiologischen Vergangenheit stammen.
Ich finde es auch wichtig, dass wir die Unterschiede, die es nun mal gibt zwischen Männern und Frauen, nicht wegdiskutieren. Ist auch ganz wichtig, vielleicht an dieser Stelle zu bemerken, dass Gleichstellungsarbeit eben nicht das Ziel hat, Männer und Frauen einzugleichen, sondern gleiche Chancen zu ermöglichen. Ich finde es aber auch wichtig, und gerade Sie als Historiker sollten das auch auf dem Radar haben, zu sehen, dass die bürgerliche Rollenverteilung, wie wir sie heute kennen, die Mutter als Hausfrau zu Hause und der Mann als Ernährer im Betrieb, das ist eine Erfindung der industriellen, respektive postindustriellen, bürgerlichen Gesellschaft.
Also diese geschlechtliche Arbeitsteilung, die wir heute nach wie vor kennen, die ist sehr, sehr viel älter und die hat sich teilweise auch aus biologischen Gründen so aufgedrängt. Das kann man verändern, wenn man will, aber das wird noch einige Zeit dauern.
Jetzt begegnen mir immer mehr Männer, die sagen, ich bin eigentlich mit der Sozialisierung aufgewachsen, dass jetzt die Frauen dran kommen. Sie haben die Frauen unterstützt in ihrer Selbstentfaltung, sie haben Familienarbeit gemacht und jetzt sagen sie, ich habe die Nase voll, es wird ja auch nicht wertgeschätzt, jetzt bin ich wieder dran. Ich möchte wieder Mann sein dürfen, ohne abgewertet zu werden.
Da gibt es Männer, solche Männer kennen Sie.
Sehr oft.
Ehrlich, ich kenne keine solchen Männer.
Wir leben in unterschiedlichen Milieus, offensichtlich.
Sie kennen solche Männer?
Ja, ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
Männer sind es sehr gewohnt, es recht machen zu wollen. Das heißt zwar schon, ihre Anliegen durchzusetzen, aber aber nur sofern sie eben den Erwartungen des Umfelds entsprechen. Und da gibt es wiederum einen Graben zwischen dem, was sie tun, respektive glauben, das wollen sie tun, und dem, was sie wirklich tun. Was wir feststellen, ist halt, dass es eine Frage ist des Alters auch, dass gerade bei älteren Männern, ganz typisch bei Großvätern, die ein großes Bedauern einsetzt über all das, was verpasst wurde im Umgang mit den eigenen Kindern.
Würde ich auch sagen, nachdem ich 30 Jahre mich nicht um die Kinder gekümmert habe, dann kann ich nachher noch sagen, ich hätte eigentlich gerne, aber ich konnte halt nicht. Ich meine, das sind doch Schutzbehauptungen, ehrlich. Also ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Verwandtschaft, das sind doch Schutzbehauptungen. Und ich würde einfach die Männer ernst nehmen, wie sie die Realität selber prägen, und sie können einen großen Teil der Realität selber wählen. Sie können ihren Beruf wählen. In unseren Breiten kann man den Beruf selber wählen. Man kann das Pensum in den meisten Fällen selber wählen. Wenn ich auf eine Bank gehe als Mann, dann weiß ich, dass in einer Bank es teilweise viel schwieriger ist, Teilzeit zu arbeiten, als zum Beispiel beim Staat. Dann gehe ich halt zum Staat. Schauen Sie mal, die Frauen machen das ja eindeutig. Es ist ja völlig klar, bei Juristen zum Beispiel können sie klar nachweisen, dass sehr viele Frauen eher in die Verwaltung gehen, weil sie wissen, da kann man Teilzeit arbeiten, während die Männer gehen nicht in die Verwaltung, weil sie wollen 100% arbeiten.
Und
wie gesagt, nein, noch ein ganz wichtiger Punkt. Was sie immer wieder als Muster bringen, ist im Prinzip, dass der Mensch völlig entmündigt wird. Und das ist klar,
nein,
sie sind auch Staatsangestellter. Sie sind auch Staatsangestellter.
Ich bin noch nicht Staatsangestellter.
Als Staatsangestellter hätte ich auch das Interesse, dass ich möglichst viele Patienten habe.
Nein, das ist
nachdem
wirklich
wir die Patientinnen
Dagegen muss ich mich wirklich klar verwehren. Ich habe sehr wohl ein liberales Menschenbild, und ich kämpfe genau dafür, dass tatsächliche Chancengleichheit und Wahlfreiheit besteht, dass jeder Mann und jede Frau das mit seinem oder ihrem Leben tun kann, was er oder sie möchte. Aber im Unterschied zu Ihnen betrachte ich Menschen nicht als in einem isolierten, luftleeren, asozialen Raum lebend, sondern ich weiß, dass sie eingebunden sind in soziale Geflechte und in Rahmenbedingungen, die wiederum auf das, was sie wünschen und was sie sich wagen auszudrücken, anwünschen,
rückwirken. Sie wollen die Realität, so wie sie ist, nicht anerkennen und haben das Gefühl, wir müssen einfach die Realität anders machen und dann wird die Welt auch so sein, wie sie wollen. Und
das glaube ich nicht. Was nehmen Sie denn eigentlich Ihre Realität? Woraus schließen Sie das?
Dass ja, Sie können ja die Statistik anschauen. Sie können die Statistik anschauen, Teilzeitarbeit, wie viele Männer arbeiten Teilzeit, wie viele Frauen.
Also,
warum arbeiten die Männer Teilzeit? Haben Sie ehrlich das Gefühl, dass die Männer alle unter Druck sind und einfach nicht können Teilzeit arbeiten? Nein, die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, und das meine ich auch auf die Frauen bezogen, die besteht schon lange in den wichtigen Punkten. Und alles andere, was wir jetzt diskutieren, sind die letzten 1 Promille, wo man vielleicht noch gewisse Verbesserungen machen könnte. Aber das Problem ist wo ganz anders. Die Männer wählen ihr Leben so, wie sie es gewählt haben. Und sie sind in dem Sinne auch selber verantwortlich für ihr Leben.
Wie erklären Sie sich dann, dass die Männer etwas ganz anderes äußern, wenn man sie fragt, was sie ranbieten?
Wie
erklären
Sie sich, weil
90% Männer, die Teilzeitarbeitswünsche haben?
Alle Menschen sind Konformisten. Und wenn ich Sie frage, wollen Sie Teilzeit arbeiten, und Sie haben in der Zeitung gelesen, dass Teilzeitarbeit bei Männern doch eine sehr gute Sache ist, das ist auch eine Propaganda, die da abläuft, dann sagen die Leute, ja, natürlich möchte ich Teilzeit arbeiten.
Sie sagen, alle Menschen sind Konformisten und gehen davon
sehr
aus, dass Wahlfreiheit
sehr
besteht.
Sehr viele Menschen sind Konformisten.
Sehen Sie diesen Widerspruch?
Das macht keinen Sinn. Doch, in dem Sinn, was Sie sagen, sind Sie sehr konformistisch. Sie sagen das, was die herrschende Meinung ist. Ob Sie das dann so machen, das sehen wir jeden Sonntag, wenn abgestimmt wird in der Schweiz, zeigt sich jedes Mal, wie es die Umfragen nicht stimmen. Auf diese Umfragen, die Sie zitieren, die würde ich nicht so ernst nehmen.
Gut, wir kommen zurück zur Ausgangsfrage. Geht es den Männern wirklich so schlecht? Ich möchte als Frau fragen zum Schluss, was stellen Sie sich vor? Was wird einen Mann in 10, 20 Jahren attraktiv machen? Wie könnte er sein?
Das Gleiche wie heute und wie, ich glaube, schon seit langem, nämlich ein Mann, der so wach ist, so sehr auch in seinem Körper und in seinem Ich zu Hause ist, dass er in der Lage ist, angemessen auf das zu reagieren, was die Situation gerade erfordert. Und das kann sein sehr wohl, sehr männlich, aggressiv, durchsetzungsfähig, ellbogenstark zu agieren. Das kann aber auch sein, sehr sanftmütig und feinfühlig und hingebungsvoll, sich in eine intime Situation hineinzuschicken oder was auch immer.
Markus Somm.
Ja, ich erwarte da nicht große Veränderungen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass immer mehr oder weniger die gleichen Dinge wichtig waren für die Attraktivität eines Mannes oder einer Frau. Und von daher glaube ich nach wie vor, es wird sicher immer wichtig sein, ist der Mann erfolgreich zum Beispiel, hat er Geld. Aber natürlich ist er auch ein guter Vater, das war immer ein Kriterium, das ist ganz entscheidend. Betreut er auch meine Kinder, das war auch vor 2000 Jahren schon ein Thema. Also ich glaube nicht, dass da in 20 Jahren sich sehr viele Sachen verändern werden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.